Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und motiviert werden, Menschen zu beschenken.
Ich habe euch heute Morgen etwas mitgebracht. Jetzt weiß ich nicht, ob das funktioniert mit der Folie. Einen Berner Sennenhund. Ein wunderschönes Tier, ein stolzes Tier. Ich selber bin ja kein Hundebesitzer und böse Zungen haben in meiner Vergangenheit behauptet, dass ich Hundehasser sei. Das stimmt nicht, ich bin kein Hundehasser, möchte ich jetzt mal ganz klar sagen. Ich bin höchstens sehr respektvoll gegenüber Hunden und manchmal störe ich mich am Verhalten von Hundebesitzern. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich komme jetzt nochmals auf diesen Sennenhund. Kurze Frage, hat jemand von euch einen Berner Sennenhund? Oha, niemand. Dieser hier hat sogar eine Abstammungsurkunde. Da sehen wir auf dieser Linie hier die Eltern, der Vater, Pavarotti vom Wiesenbachtal, die Mutter, Panda vom Zelgli. Dann geht es weiter, die Großeltern, die Urgroßeltern, ich lese jetzt das nicht vor, was da alles steht. Dann steht auch noch der Züchter, dann steht der Eigentümer, dann steht das Wurfdatum, in welchem Zwinger der aufgewachsen ist und so weiter. Lückenlos, edel, von der Abstammung, alles gut. Du kannst alles nachvollziehen, alles nachverfolgen. Wenn du so einen Hund hast, dann hast du was Gescheites. Dann gibt es aber auch noch andere Hunde. So Straßenköter, Streuner, teils aggressiv, überall herumschnüffeln, dreckig, Krankheiten verbreiten, dein Leben unsicher machen. Straßenköter versus edler Hund mit Abstammung. Was ist dir lieber? Jetzt möchte ich gerne mal ein bisschen ein kleines Stimmungsbild. Ich kann das jetzt leider nur hier. Ihr am Livestream müsst halt selber auf die Hände heben und im Forum. Aber mal hier ein bisschen das Stimmungsbild. Wer würde so einen Straßenköter bevorzugen? Ja, das ist interessant. Im letzten Gottesdienst waren das weniger, da waren es null. Wer würde eher den Rassenhund bevorzugen? Ein leichter Überhang. Ich würde sagen, ungefähr die doppelte Menge würde eher zum Rassenhund tendieren. Nun, wir sind ja hier an einer Verkaufsveranstaltung für Berner Sennenhunde. Nein, Spaß. Wir sind in unserer Predigtreihe über den Philipperbrief im Kapitel 3 angelangt. Und zwar geht es hier zum Teil im übertragenen Sinne auch eben um Hunde und um Abstammung. Und darum habe ich gedacht, ich muss das so als Aufhänger bringen. Man muss ja einen guten Einstieg haben, damit man die Leute hat. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle bei mir. Es geht heute aber eben nicht um Hunde, sondern um ein neues Plus. Unsere ganze Predigtserie steht ja unter dieser Frage, Leben im Plus. Was ist denn der Mehrwert? Ich möchte euch den heutigen Text vorlesen. Und zwar ist es Philipper 3, die Verse 1 bis 9. Und jeder, der so ein Buch dabei hat, nennt sich Bibel. Oder jeder, der auf seinem Handy die App hat, der soll sie doch bitte jetzt aufstarten und mitlesen. Es geht einfach nichts darüber, selber auch zu lesen. Ich lese euch nach der neuen Genfer Übersetzung, eine nach meinem Geschmack gute neue Übersetzung, die sehr gut verständlich ist. Philipper 3, Vers 1 bis 9. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen, und jetzt kommt es wieder, Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern oder bösen Arbeitern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer, für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Es gibt in diesem Abschnitt 2 thematische Hauptstränge. Paulus geht denen nach und ich habe das so auseinandergenommen. Das erste ist die Lehre, falsche Lehre versus gute Lehre oder dann die Frage, worauf bin ich stolz? Und das zweite ist die Sicherheit, falsche Sicherheit versus gute Sicherheit. Oder neue Sicherheit, wie die Predigt heute heißt, neue Sicherheit. Oder nochmals die Frage, worauf bin ich stolz? Die Lehre. Ich lasse jetzt bewusst den ersten Vers beiseite, auf den kommen wir ganz am Schluss zurück, den sparen wir uns auf und gehe direkt in den zweiten Vers. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Eigentlich sagt Paulus hier nur, beachtet die Hunde oder gebt Acht auf die Hunde. Nun redet er jetzt eigentlich von diesen Straßenkötern, nein, ich habe sie, glaube ich, hier gezeigt vorher, oder von den rassenreinen Hunden. Von wem redet er hier? Er redet weder vom einen noch vom anderen. Mir ist zur Hilfe geworden, was in der Neuen Genfer Übersetzung als Fußnote dazu steht. Ich lese euch das vor. Bei den gesetzestreuen Juden, ein Schimpfwort für Menschen, die das Gesetz des Mose nicht befolgten. Also die gesetzestreuen Juden sagten zu denen, die das Gesetz Mose nicht verfolgten, Hunde. Und meinten wirklich so Straßenköter-ähnliche Wesen. Die galten als unrein. Paulus hingegen bezeichnet mit dem Ausdruck diejenigen jüdischen Lehrer, die von den Christen forderten, das ganze mosaische Gesetz einzuhalten, um Gottes Anerkennung zu finden. Hunde? Ach, Paulus, hättest du das nicht etwas diplomatischer ausdrücken können? Wenn es hier einer kommt und von uns mehr fordert als das Evangelium, soll ich dem dann Hund sagen? Wahrscheinlich würde man dann mir an den Karren fahren und nicht dem, der etwas Falsches verkündigt. weil ich ja ach so undiplomatisch wäre und jemanden einen Hund nenne. Aber Paulus macht das, er darf das offensichtlich. Warum stößt er so vor den Kopf? Warum ist er hier so drastisch? Weil er weiterschreibt, nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Anders übersetzt, schlechte oder böse Arbeiter. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern Verstümmelung. Oder wörtlich übersetzt, gebt Acht auf die Verstümmelung. Paulus ist erzürnt. Der würde jetzt hier nicht so ruhig stehen wie ich, aber ich habe ein anderes Temperament als er. Aber er ist erzürnt, weil Leute in die Gemeinde kommen und die Gemeinde verstümmeln wollen. Unheil stiften. Die Menschen, die das Evangelium angenommen haben, die in der Gnade leben, die fröhlich ihres Weges gehen, in der Gewissheit, sie sind gerettet, sie sind durch Jesus Christus freigesprochen, denen wollen sie Zusätze aufbürden. Ihr müsst euch noch beschneiden. Ihr müsst den Sabbat halten. Ihr dürft und so weiter. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Diese Lehrer rühmten sich, die wahre Lehre zu vertreten und wahre Erkenntnis zu haben. Und gerade weil diese Lehre so einleuchtend zu sein schien, redet Paulus hier so vehement dagegen. Wir finden das übrigens in noch heftigerer Form im Galaterbrief. Wir sind im Hauskreis im Moment gerade den Galaterbrief am Durcharbeiten. Und da ist Paulus noch ein bisschen extremer drin, weil die Galater damit auch mehr zu kämpfen hatten als offenbar die Philipper. Da ist es nur ein kleiner Teil in diesem Brief. Im Philipperbrief sagt er nur, ihre Lehre ist zerstümmelt. Wörtlich die Zerschneidung im Gegensatz zur wahren Beschneidung. Aber mal ehrlich, was interessiert uns heute die Beschneidung? Interessiert das jemand von euch? Wir sind doch der jüdischen Lehre heute so weit entfernt wie die Erde vom Mond oder noch weiter. Zumindest die meisten von uns. Interessiert dich das? Dieser Abschnitt aus diesem Vers? Da muss doch noch irgendetwas anderes dahinter stecken, irgendetwas, was uns heute hilft, was es für uns wichtig macht. Die Lehre von den Hunden oder von den bösen Arbeitern hat nämlich ihren Ursprung in einer ganz tiefen Wesensart des menschlichen Herzens. Und das ist auch die Verlinkung zu heute. Das menschliche Herz ist es nämlich letztlich, das unabhängig von Gott selbst für seine Gerechtigkeit und seine Moral sorgen will. Darum geht es hier. Damit fangen schon die kleinen Kinder an. Kaum können sie stehen, wollen sie selber laufen. Man kommt dann zwar nicht mehr vorwärts mit ihnen, weil sie sehen noch ein Schneckli und ein Steinchen und weiß nicht was, aber sie wollen selber. Ich will selber. Und das haben wir in unserem Herz bis heute. Also ich zumindest ertappe mich immer wieder dabei. Vielleicht geht es euch da anders. Vielleicht seid ihr da schon einen Schritt weiter gekommen. Selber. Das, was ich mir erarbeitet habe, der Charakter, den ich entwickelt habe, meine Werte, die ich lebe, die machen mich stolz. Aber kann ich stolz sein auf diese Errungenschaften, seien sie noch so edel? Auf meinen edlen Charakter oder auf meine edle Abstammung vielleicht auch wenn ich kein Berner Sennenhund bin? Eine edle Gesinnung, kann ich darauf stolz sein? Und jetzt kommt nochmals ein weiterer Schlüssel. Und kann ich damit Gott näher kommen? Können wir, indem wir Gutes tun, Gott näher kommen? Wir gehen ein bisschen weiter im Text. Die wirklich Beschnittenen sind wir. Wörtlich, die Beschneidung sind wir. Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Wir sehen hier den Gegenbegriff, die Zerschneidung und die Beschneidung. Das sind diese zwei Gegenbegriffe, zwischen denen wir uns heute Morgen bewegen. Die Beschneidung sind wir. Damit ist nicht gemeint, dass wir uns tatsächlich beschneiden lassen sollen. Da wären wir ja wieder beim Alten Testament. Sondern die Beschneidung steht hier als Bezeichnung für den Bund. Den Bund mit Gott. Im Alten Testament, damals, die Juden, die bekamen dieses sichtbare Zeichen von der Beschneidung. Heute, für uns, ist die Bedeutung dieses Begriffs einfach Bund. Jetzt ist das aber ein Bund, den nicht wir mit Gott schließen, sondern es ist ein Bund, den Gott mit uns schließt. Nicht wir von uns aus können zu ihm kommen, sondern er ist von sich aus zu uns gekommen. Das ist der große Unterschied zwischen diesen Lehren. Und mit dieser Zerstümmelung hat Paulus die eigenen Anstrengungen der Menschen gemeint, Gott näher zu kommen. Dieser Bund, wie funktioniert der? Wir dienen Gott in seinem Geist. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf irdische Dinge. Und was ist denn die wahre Lehre? Die wahre Lehre heißt, Christus ist unser Stolz. Vielleicht seid ihr schon müde, die Hände zu halten, aber ich wage es jetzt trotzdem hier nochmals eine Frage zu stellen. Hat einmal jemand von euch, jetzt außerhalb von diesem Gottesdienstraum, da wo ihr mit anderen Menschen zusammen seid, hat jemand von euch einmal gesagt, ich bin stolz, dass ich Christ bin? Das würde mich brennen. Oh, cool. Auch hier mehr als im vorherigen Gottesdienst? Warum wagen wir nicht zu sagen, wir sind stolz, Christen zu sein? Es ist nämlich wirklich ein Grund, worauf wir stolz sein können. Das Problem ist, ich habe im Herkunftswörterbuch mal nachgeschaut, was denn dieser Begriff Stolz heißt. Wir haben nämlich so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu diesem Begriff Stolz. Und interessanterweise, ich habe dann gedacht, ja, das kommt sehr eindeutig raus. Aber interessanterweise kommt das gar nicht so eindeutig raus, weil dieser Begriff Stolz hat tatsächlich zwei konträre Bedeutungen. Kommt übrigens von Stelze, von gerad sein, also eine Haltung, ich stehe gerade da, ich stehe für das, was ich bin. Und die eine Bedeutung, Selbstbewusstsein, etwas sehr Positives, ein Selbstbewusstsein, gut, es gibt auch negatives Selbstbewusstsein, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Wirklich, der Boden, auf dem ich stehe, der ist gut. Und das andere ist Hochmut. Und Stolz beinhaltet beides. Jetzt könnt ihr selber raussuchen, welchen Stolz ich meine, wenn ich sage, ich bin stolz, Christ zu sein. Vielleicht kannst du es für dich auch anders formulieren. Es ist das Beste, was mir je passieren konnte, dass ich Christ geworden bin. Und das Beste daran ist, du kannst es auch werden. Denn es hängt nicht von dir ab, von deinem Verhalten, von deinen Werten, sondern von Christus hängt es ab. Und darum hat jeder, wirklich jeder, auch der Straßenköter, die Chance, in diesen Bund einzutreten. Ich lasse einen alten Reformator zu Wort kommen, einen Schweizer, Calvin. Er sagte dazu, der Sohn Gottes, völlig rein von allen Fehlern, nahm trotzdem Schimpf und Schande unserer Unzulänglichkeiten auf sich und kleidete uns dafür mit seiner Reinheit. Das ist der Bund von Gott her. Das war so der erste Strang aus diesem Abschnitt. Der zweite Strang ist die Sicherheit. Worauf bin ich stolz? Wieder diese Frage. Die falsche Sicherheit. Paulus nimmt uns jetzt noch einen Schritt weiter mit und zeigt uns seine edle Abstammung. Dabei hätte ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte, und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Puh, was kann ich dazu noch sagen? Kann das irgendjemand noch überbieten? Wenn Paulus nicht edel ist, wer dann? Da steht dieser Berner Sennenhund, so ganz Schattendasein führt er gegenüber Paulus. Kurzer Exkurs, Pharisäer. Die Pharisäer, vielleicht geht es euch ähnlich wie mir, wenn ich diesen Begriff höre, dann habe ich zuerst so, die haben es nicht gecheckt. Die so etwas da unten anzusiedeln, von ihnen zu denken, die Hunde. Aber ich möchte einfach den Pharisäern trotzdem Ehre erweisen. Die Pharisäer, die haben nämlich etwas, was uns manchmal abhanden kommt. Die haben eine Ehrfurcht vor Gott gehabt. Das, was daraus entstanden ist, ist eine riesige Gesetzessammlung. Und zwar haben sie das Gesetz Gottes genommen und haben darum herum einen Schutzwall aufgebaut. Einen riesigen Schutzwall, damit man nicht in die Gefahr kommt, auch nur in die Nähe vom Übertreten des Gesetzes zu kommen. Ist eigentlich eine gute Idee. Die haben das so weit getrieben, die haben gefragt, ein Ei, das das Huhn an einem Sabbat gelegt hat, ist das jetzt Arbeit? Darf ich das essen oder nicht? Oder wenn es heißt, Maximum 40 Peitschenschläge, dann haben die Pharisäer gesagt, nein, 39 Peitschenschläge darf man höchstens geben als Strafe, weil wenn ich mich verzähle, dann ist immer noch einer Reserve und so weiter. Ich möchte trotzdem die Pharisäer ehren, weil sie haben die Ernsthaftigkeit verstanden. Sie haben verstanden, Ehrfurcht vor Gott heißt, Gott ist nicht irgendein Kumpel, der schon mal 5 gerade sein lässt. Aber sie haben es übertrieben und sie haben trotzdem einen falschen Weg eingeschlagen. Sie haben nicht begriffen, wer Jesus ist, als er da war. Sie haben nicht begriffen, von was Jesus redet. Und auch Paulus ist diesen Weg gegangen. Und jetzt kommt geht's aber weiter, Vers 7. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch. Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich hier einen Müllsack mitnehmen soll, aber ich bringe jetzt das Bild einfach so, dass es in eurem Kopf ist und nicht hier vorne steht. Die edle Haltung, auf der Paulus so stolz hätte sein können, ist Müll. Kot könnte man dieses Wort auch übersetzen. Dreck, Kot, etwas, das ausgeschieden werden muss, etwas Ekliges. Wir behalten den Kot normalerweise nicht in uns drin. Das sehen wir immer wieder, wenn wir zur Toilette gehen. Das würde uns krank machen. Und als das bezeichnet Paulus seine edle Haltung, die er hatte, bevor er Christus wirklich kennengelernt hat. Seine edle Abstammung, sein Verhalten, seine vor den menschlichen Augen perfekte Gerechtigkeit und hochstehende moralische Haltung, die er hatte. Wie sieht denn das bei mir so aus und bei dir? Ich denke, diese Frage, die dürfen wir gerne mitnehmen. Worauf bin ich denn stolz? Wo richtet sich mein innerer kleiner Bub auf? Oder ihr Frauen, euer inneres kleines Mädchen. Wo richtet ihr euch auf und denkt, ja, das, da habe ich etwas erreicht. Da kann ich stolz drauf sein. Und dann prüft, inwiefern das zu Christus steht. Und dann merkt, ob ihr diesen Stolz als guten, wahren Stolz nehmen könnt oder ob es vielleicht eine Art Stolz ist, die gerne mal ausgeschieden werden darf. Ich gebe hier den Ball an euch weiter mit der Aufforderung, das in die nächste Woche mitzunehmen, vielleicht in eine oder zwei stille Zeiten hinein, mal darüber nachzusinnen, mal Gott zu fragen, mach mir doch die Augen auf über die Bereiche, wo mein Stolz dir im Weg steht. Ich mache dir Mut, darüber nachzudenken. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, schreibt Paulus weiter, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Es geht um Gerechtigkeit. Aber es geht um eine Gerechtigkeit, die wir möglicherweise schlecht oder falsch oder gar nicht verstehen. Wie kann ich euch in diesen letzten Minuten meiner Predigt diese Gerechtigkeit näher bringen? Die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Darüber haben sich die größten Theologen schon die Köpfe zerbrochen. Ich habe einfach als stellvertretendes Beispiel ein Buch mitgebracht, das heißt Gottes Gerechtigkeit. Also ich rede nicht Quatsch, wenn ich hier sage, die Theologen haben sich die Köpfe zerbrochen. Gottes Gerechtigkeit ist eines der zentralen Dinge, die uns und die eben viele Theologen bewegt haben. Hier, das ist ein Kommentar zum Römerbrief von Adolf Schlatter, ein St. Galler Theologe, übrigens ein sehr gutes Buch, ist aber nicht der einzige. Kann ich also etwas, was Theologen in so dicken Büchern und noch dickeren Büchern geschrieben haben, in den letzten Minuten meiner Predigt, euch nahebringen? Ich habe mir das überlegt und habe gedacht, ich kann das nicht selber. Dafür ist meine Theologie zu gering. Ich lasse jemand anderen zu Wort kommen. Und zwar, vielleicht habt ihr schon von ihm gehört, ein Deutscher, er heißt Martin Luther, war Reformator. Ja, wahrscheinlich kennt ihr ihn. Seine Essenz des Lebens, das, was ihn beschäftigt hat, ist nämlich genau diese zentrale Stelle. Martin Luther beschäftigt die Frage, wie man heilig vor einem gerechten und fordernden Gott stehen kann. Wie kann ich heilig vor einem gerechten und fordernden Gott stehen? Und er schreibt, ich war wirklich von dem außergewöhnlich brennenden Wunsch gefesselt, Paulus in seinem Brief an die Römer zu verstehen. Aber ein einzelner Begriff in Kapitel 1, Vers 17 war mir dabei im Weg. Die Gerechtigkeit Gottes. Denn ich hasste dieses Wort Gerechtigkeit Gottes. Ich hatte gelernt, es so zu verstehen, dass Gott gerecht ist und den ungerechten Sünder bestraft. Das war der Inhalt von seinem Verständnis Gottes Gerechtigkeit. Gott ist gerecht und bestraft mich Ungerechten. Ich werde nie dahin kommen, gerecht zu sein. Nie. Ich wütete, schreibt er weiter, mit einem strengen und bekümmerten Gewissen, bis ich zu verstehen begann. Und jetzt kommt's, dass die Gerechtigkeit Gottes die ist, durch die der Gerechte, und jetzt redet er vom Mensch, der Gerechte, mit Hilfe eines Geschenkes Gottes, nämlich des Glaubens, lebt. Die Gerechtigkeit Gottes ist die, dass ich darf der Gerechte sein. Er nennt mich den Gerechten und dich und sich selbst. Ich, der Gerechte. Ich darf mit Hilfe dieses Geschenkes, nämlich des Glaubens, leben. Das ist nicht ein Fürwahrhalten. Ich bin der Meinung, dass. Sondern Glaube hat zwei Bedeutungsspektren. Das eine ist eben das, ich bin der Meinung, dass. Das andere ist, ich vertraue. Ich glaube. Ich vertraue. Dieses Bedeutungsspektrum ist gemeint. Weiter schreibt Luther, hier hatte ich das Gefühl, dass ich ganz neu geboren war und dass mir das Tor zum Paradies offen stand. Dort zeigte sich mir ein völlig anderes Gesicht der Schrift. Wenn wir dahin durchgedrungen sind, zu dieser Gerechtigkeit und das erlangt haben, dann glaube ich, ist echte Freude und echte Zufriedenheit und neue Sicherheit das Resultat. Und jetzt kommen wir zurück auf den Vers 1. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich euch diesen Vers 1 nochmals vorlese. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, also das, was ich jetzt vorher auch gepredigt habe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Diese Wiederholung lohnt sich immer wieder. Und ich darf diese Freude auch ausstrahlen, genauso wie ich einen Stolz auch ausstrahlen darf, solange er ein guter Stolz ist. Und eine Freude, die wirklich von innen rauskommt. Jetzt kennt ihr das vielleicht, mir ist das so ein Bild, ich habe Freude tief in mir drinnen, ganz, ganz tief in meinem Herz habe ich Freude. Kennt ihr das? Es muss nicht so sein. Ich darf die Freude ausstrahlen. Das Problem ist aber, wenn ich eine Freude ausstrahle und in meinem Herzen drin, ist es sehr traurig, dann ist es auch unglaubwürdig. Und ich hoffe und ich wünsche es für euch, dass ihr wirklich dazu durchdringt, zu dieser wahren Freude, eine Freude, die innen drin ist, ganz drin im Herz und die rauskommt und die uns strahlend macht. Also setzt bitte nichts auf, das lohnt sich nicht. Und wenn da drinnen etwas ist, was euch traurig macht oder was euch hemmt, dann arbeitet doch bitte dran. Ich weiß, ich gebe euch jetzt einiges mit in die nächste Woche. Vielleicht hilft es auch, mal in die Seelsorge zu gehen mit diesen Dingen. Vielleicht hilft es aber auch einfach, dass ihr jemanden nehmt und sagt, du, bitte bete für mich, für diesen Punkt, der mich nicht durchdringen lässt zur wahren Freude. Paulus wiederholt sich hier gerne. Vers 2,18 hat er das schon mal gesagt, wir haben das schon gehört. Kapitel 4, Vers 4 kommt es dann nochmals, also diese Freude begleitet uns durch diesen Brief. Und am Schluss, wenn wir dann dieses Leben im Plus, diese Serie abgeschlossen haben, dann werden wir alle strahlen vor Freude. Hoffentlich. Toffi sagt immer gerne, ich mache hier einen Doppelpunkt, ich sage das auch. Ich gebe das jetzt wirklich euch weiter, euch allen. Dem weiter nachzuhangen, dem weiter nachzugehen, es lohnt sich wirklich. Möge Gott euch führen dabei.